Ja, schön, dass man sich wiedersehen darf. Für den, der neu ist, mich nicht kennt, meine Wiege stand in Emstetten, da habe ich auch in meinem Elternhaus übernachtet. Und meine jüngste Schwester wohnt da jetzt, die zuletzt auch meinen alten Vater gepflegt hatte. Und hatte dann gestern Abend Kinder eingeladen. Und da gab es dann ganz spontan, als ich dann zu ihr kam, na Robert, ist möglich, eine Kinderstunde zu halten. Und das mache ich liebend gern. Gut, ein paar Grüße auch von unserer Gemeinde in Gummersbach und von den anderen Geschwistern im Missionswerk. Und wir machen auch wieder die Sache mit dem Weihnachten für jedes Kind. Da ist ein Flyer, legt doch aus, da könnt ihr mitnehmen. Und einen Flyer auch über unsere Arbeit als Friedensbote unter dem Stichwort gebt ihr ihnen zu essen und nach dem Kaffee will ich euch mitnehmen und einiges mit hineinnehmen in unsere Arbeit, auch die Zusammenhänge, wieso überhaupt diese Arbeit Friedensbote zustande gekommen ist. Wenn ich also im Münsterland aufgewachsen bin, dann ist ja auch im Klartext klar, dass ich im streng katholischen Elternhaus aufgewachsen bin. Und Emstetten war ja was Besonderes in der Geschichte. Wisst ihr, dass es die einzige katholische Stadt war, in dem Karnevalstermin nicht Karneval gefeiert werden durfte? Die Priester haben uns Kindern eingeschärft, in den ganzen Karnevalshochburgen in Köln, Düsseldorf, Mainz und so weiter passiert so viel Schreckliches an Sünde und darum kommt in die Kirche zum Gebet. Hört sich ja super fromm an. Ne? Eine Woche vorher war der Emstettener Karneval. Und dann sagte man uns, um uns Kinder zu beschwichtigen, da geht es sittsam und ordentlich zu. Wie die Wirklichkeit aussah, habe ich dann, als ich erwachsen wurde und dann hineinblickte und mitgemacht habe, dann habe ich durchblickt, das war alles nur eine Fassade. Dass es inzwischen nicht mehr so ist in Emstetten, aber das drückt etwas aus, wo ich aufgewachsen bin und ich glaube, hatte ich schon mal einen Abend gehalten über meinen Weg aus dem Katholizismus und ich wohne ja in Gummersbach und das verwehrt sich jetzt für mich. 1980 kam ich mit meiner Familie nach Gummersbach und das sind dann also 40 Jahre. Ne? Das ist schon nicht wenig, was da an Höhen und Tiefen erlebt wurde. Ich möchte euch mitnehmen unter dem Stichwort, gebt ihr ihnen zu essen. Im Anbetracht der Tatsache, wir haben Erntedank und war ich auch fasziniert, was hier alles schon gebracht wurde, der Dank gegenüber dem Geber aller guten Gaben. Und wir lesen uns einen Schrifttext, den wir finden im Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium, Kapitel 6, 30 bis 44. Speisung der 5000. Markus 6, Vers 30. Die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündigten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig, denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren alleine zur Schrift in einem einsamen Ort. Und die Leute sahen sie wegfahren und viele erkannten ihn und liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und als Jesus ausstieg und sah eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlass sie doch, dass sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sie sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Und auch die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben 12 Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Vergegenwärtigen wir uns die Situation, wo sich hier etwas abspielt. Am Anfang des Kapitels nimmt Jesus mit hinein in die Aussendung seiner Jünger. Sie werden ausgesandt, nicht mehr mit ihrem Meister hinterher, wie sie sonst erlebt haben. Sie waren in dem Ruf gefolgt, kommt, folge mir nach. Jetzt waren sie ausgesandt, nicht alleine gelassen, wohl durchdacht, immer zu zweit, damit sie sich gegenseitig stützen, ergänzen und helfen können. Der Herr rüstete sie mit Fähigkeiten aus, die ein normaler Mensch ja nicht kann. Kranke wurden geheilt, Seelsorge und Dinge passierten auf dieser Missionsreise, das sie natürlich in Erstaunen versetzte. Natürlich war der Weg, den sie gegangen sind, nicht so einfach wie wir hier mit 4 Rädern oder du mit 2 Rädern ja, hergefahren seid, und sondern die meiste Strecke werden sie zu Fuß zurückgelegt haben. Und wohl dem, wenn jemand mal mit dem Eselskarren mitgenommen war, dann war das ja die Ausnahme. Müdigkeit, Erschöpfung, dann die Beanspruchung im Dienst forderte sie heraus, denn wenn die Schrift sagt, sie hatten nicht einmal Zeit genug zum Essen, dann dürften auch in den ganzen Gesprächen und der Seelsorge auch die Nachtstunden recht kurz gewesen sein. Kam also Übermüdung dazu. Aber Freude und Dankbarkeit auf der einen Seite, was sie jetzt ohne ihren Meister erlebten und gebraucht wurden. Aber dann kam ausgerechnet in dieser Zeit, wusste der Herr das vorher? Ich meine ja, die Hiobsbotschaft, die durchs ganze Land ging. Habt ihr nicht gehört? Wisst ihr das immer noch nicht? Was hat sich da im Gefängnis, da in Jerusalem abgespielt? Johannes der Täufer lebt nicht mehr. Und er war bekannt wie ein bunter Hund. Jeder wusste, welch ein unbequemer Mann Johannes war und warum er enthauptet wurde. Und das ging natürlich wie ein Schock, wie ein Lauffeuer durchs Land. Betraf aber auch dann die Jünger. Waren sie doch dem Ruf gefolgt, kamen zum Jordan, haben sich von Johannes taufen lassen, nach erfolgter Buße, und jetzt lebte ihr geistlicher Vater nicht mehr. Und das können wir durchaus nachvollziehen, dass alle Jünger einen großen Respekt hatten vor Johannes, ihrem geistlichen Vater. Und jetzt lebte er nicht mehr. Sie mussten sich als klar denkende Menschen sagen, wenn wir genauso kompromisslos für die Ehre des lebendigen Gottes und für die Gültigkeit seiner heiligen Gebote so unerschrocken eintreten, wie Johannes das tat, und er hat sich ja sehr unbeliebt gemacht, dass er den mächtigsten Mann, eben König Herodes, zurechtwies und sagte, dass du mit der Frau deines Bruders zusammenlebst, ist gelebter Ehebruch. Das ist Sünde. Und das wussten sie alle, warum er enthauptet wurde. Die Jünger mussten sich sagen, und wenn wir genauso kompromisslos wie unser geistlicher Vater unseren Dienst in der Nachfolge tun wollen, dann kann auch uns eines Tages ein unnatürliches Ende unseres Lebens bevorstehen. Diese Dimension war neu für die Jünger. Jesus hat später erst ihnen gesagt, wie sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Es wird noch sehr unbequem werden, in der Nachfolge. Aber das war natürlich ein Schock. Und so kamen sie auf der einen Seite hungrig, übermüdet und von diesem Schockerlebnis und von dieser Botschaft jetzt hier an den See Genezareth zu ihrem Meister zurück. Und dann sprudelt es hinaus. Und im Vers 30, und sie erzählten ihm alles, alles, was sie getan, was sie gelehrt hatten, was sie erlebten. Und Jesus sieht sofort die Notsituation seiner Jünger und sagt, kommt mit mir alleine an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Das können wir uns gut vorstellen. Im Gedankengang der Jünger war das jetzt ein Aufatmen. Endlich nach dem ganzen Stress ihrer Reise mit dem Herrn und Meister alleine zu sein. Kam aber nicht. Und jetzt fängt etwas, der Meister selbst nimmt seine Jünger mit in seine Schule, in die Schule für ihr Leben später. Er nimmt sie mit hinein und in der Schule gehört zu der ersten Lektion, die Jünger mussten jetzt begreifen lernen, er ist der Herr über die Geschichte, der Herr über mein kleines Leben. Er hat auch das Recht, gut gemeint Pläne zu durchkreuzen. Im Empfinden der Jünger, jetzt alleine mit dem Herrn zu sein, den Herrn der durchkreuzten Pläne. Kennt ihr das auch? Könnt ihr euch mal vorstellen? Ihr habt mit dem Ehepartner einen schönen Abend geplant, habt Gäste eingeladen, ein nettes Essen steht bereit und plötzlich klingelt es an der Haustür oder es kommt das Telefon. Da ist jemand in einer solch immensen Krise, er steht kurz vor dem Suizid. Und jetzt bist du drauf und dran. Gehst du jetzt zur Haustür, knallst die Tür zu und sagst, mach, dass du wegkommst, komm lieber morgen wieder, oder was? Der kommt nicht mehr wieder, der in der Krise ist. Aber der Abend ist vermasselt. Der schöne Abend, auf den man sich gefreut hat, ist plötzlich durchkreuzt und damit muss man fertig werden. Und so ging es hier den Jüngern. Sie machten die Reise über den See Genezareth. Die Leute, die da gekommen waren, und wenn hier die Zahl gegeben ist, 5000 Männer und Frauen und Kinder hochgerechnet, jeder der Jünger brachten ja von ihrer Reise jetzt eine Menschentraube mit. Sie hatten von den Jüngern vom Heiland gehört. Jetzt waren sie neugierig geworden, sie wollten noch selber ihn erleben und sehen. Und auf der anderen Seite um die Menschen herum, die ohnehin da um Jesus herum waren. Wenn man also hochrechnet, könnten das mit Frauen und Kindern dazugerechnet 20.000 Menschen plus minus gewesen sein. Eine ganze Kleinstadt war hier auf den Beinen. Jetzt war die Versammlung hier am See Genezareth und den Redner, den sie erwarteten, steigt ein Schiff mit den Jüngern und fährt weg. Das wäre genauso, ihr hättet hier in Osnabrück eine Stadthalle gemietet, ihr wollt eine Evangelisation machen, habt einen Redner, der habt ihr alles vorbereitet mit Flyern und so weiter, kreuz und quer durch die Stadt in der Zeitung annonciert und der Redner ist schon da und ihr seid bereit und 5 Minuten vor Beginn der ersten Versammlung läuft der Redner weg und steigt sein Auto und haut ab. Das wird Stadtgespräch sein. Also sowas Erbärmliches lassen wir uns nicht nochmal bieten, so eine Einladung von der bekennenden Gemeinde Osnabrück, das machen wir nicht mehr mit. So könnten die Menschen gedacht haben. Hier steht aber auch nichts im Text, dass der ein oder andere frustriert, enttäuscht nach Hause gegangen ist. Was die Jünger uns erzählt hatten, stimmt alles von vorne bis hinten nicht. Können wir die Jünger mal in der Ewigkeit interviewen? Was meint ihr, ob da jemand weggelaufen ist oder nicht? Tatsache ist, die Aufgewühltheit der Menschen und das Verlangen ist dermaßen groß, dass sie laufen. Und dann steht hier dann auch, die Leute sahen sie wegfahren, viele erkannten ihn und liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen früher an, als das Schiff anlegt. Also war das kein gemütlicher Spaziergang an der Uferpromenade des Sees Genezareth, sondern sie hatten ein Tempo, sie waren früher da, als das Schiff anlegte. Für die Jünger eine frustrierende, enttäuschende Situation. Unsere erwünschten Pläne sind durchkreuzt worden. Kein Widerspruch von den Jüngern, nichts. Sie schauen jetzt auf ihren Meister. Und hier sehen sie etwas am Handeln des Herrn selbst. Er, der meines Erachtens der König der Barmherzigkeit ist. Vers 34, und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Stimmt das überhaupt? Hatten sie nicht die religiöse Führerschaft, den hohen Priester? Alles, was im Tempel und in den Synagogen ablief, lief ja alles nach, wie am Schnürchen, alles perfekt. Und doch Entscheidendes fehlte. Keine der religiösen Führerschaft. Und denen wäre es ihre Aufgabe gewesen, ganz bestimmt der hohe Priester und seinen ganzen Leuten um sich herum, der ganze hohe Rat. Sie wären eigentlich verpflichtet gewesen, Herodes zurechtzuweisen, denn sie kannten ja die 10 Gebote zu gut. Aber sie hatten alle Wasser im Mund, haben schön kollaboriert mit dem Diktator im Lande, haben schön mitgemacht und lebten ein gespaltenes Dasein. Die Gefährlichkeit für uns Christen, in einem gespaltenen Leben und Denken zu leben, ist nicht nur gefährlich für einen selbst, sondern macht auch die Glaubwürdigkeit unseres Dienstes kaputt. So ging es ja den deutschen Christen im Nationalsozialismus, genauso ging es dann den registrierten Gemeinden in der Sowjetunion. Damals dieses angepasste Christentum auf beide Seiten hinken, das war die Tragödie. Und darunter litten die Leute. Und darum können wir durchaus ausgehen, die allermeisten, vielleicht sogar alle, sind dann um den See gelaufen und waren hier da zusammen. Denn sie hatten keinen Hirten, sagt Jesus. Und jetzt ist Jesus selbst, der aus Liebe und Mitgefühl mit diesen Menschen, die ja frustriert und enttäuscht waren und schockiert waren von dem Tod von Johannes dem Täufer, und dann hält er ihnen eine lange Predigt. Hier fehlt auch jede Zeitangabe. Wie lange hat die Predigt gedauert? 2, 3, 4 Stunden? Steht hier nicht. Auf jeden Fall galt diese Predigt an natürlich den Tausenden von Menschen. Sie galt aber auch den aufgewühlten Jüngern. Und das war jetzt die zweite Lektion, die die Jünger lernen mussten. Zuerst den Herrn zu respektieren als den Herrn der durchkreuzten Pläne. Jetzt höre Israel dein Wort. Dass sie das Wort hören von, aus dem Munde ihres Meisters. Und dann kommt die dritte Lektion. Der Abend rückt näher und die Jünger selbst waren ja schon hungrig gekommen zum Meister. Also hatten sie tiefes Mitgefühl, denn all die Leute, die jetzt hier sind, müssen noch Hunger gehabt haben. Und wenn man davon ausgeht, wie lange sind sie denn gelaufen zum See Genezareth, haben sie zum letzten Mal zu Hause gefrühstückt. Und wie das auch immer war, werden einen enormen Hunger gehabt haben. Die Jünger haben Mitgefühl. Und sie denken und versetzen sich in die Lage der Menschen. Lass sie doch gehen, dass sie noch gehen und in die Dörfer, in die Höfe, um noch Brot zu kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Keiner hat ein Picknick dabei, nichts. Das lief alles in der ganzen Struktur dieses Tages so ganz anders. Nur ein einziger hatte da was dabei, das wird in Johannes 6 berichtet, ein 12-jähriger Knabe. Der war der einzige, der dabei war. Und dann sagte Jesus zu den Jüngern, in dieser Lektion gebt ihr ihnen zu essen. Dabei waren sie doch habenichtse. Sie hatten ja selber Hunger. Und jetzt fangen sie an zu zu rechnen. Sie waren ja nicht dumm, die Jünger. Fangen an zu rechnen. Also der Herr erlaubt nicht, dass die Leute weggehen und sich was zu essen kaufen. Also die zweite Möglichkeit, dann rechnen sie nach, wie viel Finanzen haben wir, und sie kommen dann auf 200 Denare, die sie noch haben. Gut, kratzen wir die letzten Münzen zusammen. Wird natürlich so viel für so viel Tausende auch wieder nicht reichen. Aber sie mussten hier lernen, ihr logisches Denken auf ein Minimum herunterzufahren. Erstmal gut gedacht, lass sie doch was zu essen kaufen. Nein, das mit den Finanzen, die sie selber haben, sollen wir was zu essen kaufen für die 200 Denare? Nein. Zweimal sagt der Herr, nein. Geht, was ist vorhanden, forscht mal nach. Und dann stellt sich heraus, dieser 12-jährige Knabe, so lesen wir es in Johannes 6, 7, der hat was dabei. Und ich habe großen Respekt, dieser Junge, 12 Jahre alt, war ja selbst im Teenageralter, also hat man dann in dem Alter ein bisschen mehr Hunger als im fortgeschrittenen Alter, klar. Er gibt alles weg. Die Opferbereitschaft dieses Jungen flößt Respekt aus. Er gibt alles weg und wusste nicht, ob ich überhaupt noch einen Krümel davon abkriege, höchstwahrscheinlich nicht. Ob er an diesen Picknick selber gedacht hat oder seine Mutter oder seine Großmutter ihm das mitgegeben hat, lässt der Text auch völlig offen. Dann kommt jetzt das nächste Lektion. Sie mussten jetzt aus der Hand des Meisters in den Mund der hungrigen Menschen geben und verteilen. Und da passiert eben dieses Wunder, dieses Ereignis. Geht hin, forscht nach, sie haben herausgefunden, 5 Brote, 2 Fische. Und dann befahl er ihnen, dass sie sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten, und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Wurde A, Ordnung, in Gruppenweise sich zu setzen ins grüne Gras, damit kein Chaos entsteht. Ich könnte mir vorstellen, in jeder Gruppe ein Diakon ernannt oder gewählt wurde, um bei der Verteilung Struktur und Ordnung zu haben. Und das war natürlich schon eine notwendige Sache. Immer noch waren 5 Brote und 2 Fische da. Der Herr selbst blickt zum Himmel auf, zum Geber aller guten Gaben. Aus seiner Hand auch die 5 Brote und die 2 Fische. Vom Geber aller guten Gaben. Wie auch die Dinge, die hier hergebracht wurden oder die wir täglich für unsere Nahrung zu uns nehmen. Nach dem Gebet war immer noch 5 Brote und 2 Fische da. Mehr nichts. Und jetzt bricht Jesus und gibt es den Jüngern. Was mögen sich die Jünger da gedacht haben? Herr, bist du verrückt geworden? Kann doch wohl nicht wahr sein. Kannst du denn nicht rechnen? Rechne doch mal ganz logisch. Diese Menschenmasse, die wir um uns haben, und jetzt sollen wir anfangen zu verteilen, wir blamieren uns doch bis auf die Knochen. Wenn sich auch der ein oder andere, trotzdem hungrig ist, bescheiden mit einem Häppchen zufrieden gibt, aber wir kommen doch nicht weit. 30, 40 Leute und dann ist alles weg. Keiner erhebt Einspruch. Auch Simon Petrus nicht, auch Thomas nicht. Keiner widerspricht. Keiner der Jünger untereinander fängt an zu sagen, hör mal, unser Herr ist wohl nicht mehr ganz klar im Denken, wohl schon schizophren oder was. Das haut hier nicht hin. Wir machen da nicht mehr mit. Hätten die Jünger sich hier in einen Streit verzettelt, wäre das Wunder nicht passiert. Was wir hier brauchen, den Respekt vor unserem geliebten Herrn, dem Geber aller guten Gaben, gegen alles logische Denken zu gehorchen. Und erst im Gehorchen passiert das Wunder. Sie nehmen es aus der Hand des Meisters, gehen von einer Gruppe zur anderen, und je mehr sie hin und her laufen und nehmen vom Meister und geben es weiter, weiter und weiter wird das Staunen immer größer, immer größer. Konflikt, Auseinandersetzung, Streit bis hin zum Mobbing unter Gläubigen können wir uns nicht leisten. Und da habe ich genug erlebt in meinem Leben, auch Mobbing unter Gläubigen. Ist nicht immer alles so ganz einfach, aber das muss man auch tragen. Aber hier tun sie es im Gehorsam zu ihrem Meister. Und erstaunlicherweise, die Schrift sagt, sie wurden alle satt. Keiner ist hungrig geblieben. Und am Ende heißt es einsammeln und, was stellt sich raus, 12 Körbe voll, Brot und Fische. Wir haben das mal in der Jugendstunde früher, die ich machte in Gummersbach mal, das thematisiert. Und einer der jungen Männer, Viktor Pritzkau, du kennst ihn wohl, der ist ein Mathematiker und der sagte, ich will das mal nachrechnen. Und er ging von der Zahl aus, von der geschätzten Zahl mit 20.000 Menschen, wie viel dann im Durchschnitt ein Mensch isst, wenn er zum letzten Mal gefrühstückt hat. Und in seinen Berechnungen kam er auf 16 Eisenbahnwaggons voll Brot und Fische, die an diesem Abend gegessen wurden. Erstaunlich die Vielfalt aus der Hand des Meisters in den Mund der hungrigen Menschen zu geben. Der Herr kommt nicht in Verlegenheit. Keiner ist hungrig weggegangen. Keiner frustriert und enttäuscht. Und für jeden der Jünger war ein ganzer Korb voll übrig geblieben. Vom Volumen her könnte ich mir vorstellen, dass mehr drin war, um sich nur einmal satt essen zu können. Aber darüber schweigt ja auch die Bibel. Können wir den Fragenkatalog, je älter ich werde, für die Ewigkeit uns mal aufsparen. Und dann werden wir aus dem Staunen nicht herauskommen. Aber wisst ihr, was uns hier auffällt? Es gibt keinen 13. Korb. Und einer, unser Herr selbst, war ja auch Mensch. Auch er kannte Hunger und Durst und Müdigkeit. Wie konnte er sonst dann mitten im Sturm auf dem See Genezareth hinten auf dem Schiff schlafen, das die Jünger entwecken mussten? Er kannte die ganzen Naturgesetze wie auch wir. War auch er hungrig? Warum fehlt hier der 13. Korb? Da habe ich manches Mal drüber nachgedacht, könnte es sein, dass die Jünger herausgefordert sind, auch an ihren Meister zu denken und von ihrem Korb zu teilen? Kann möglich sein. Kann aber auch noch was anderes hineinkommen, wenn Jesus sagt in Johannes 4,34, meine Speise ist die, dass ich den Willen tue meines Vaters, der im Himmel ist. Oder kommt hier etwas anderes zum Tragen? Im Johannes 6 lesen wir, wie Jesus selbst sich vorstellt, nach diesem Wunder der Speisung am See Genezareth, wo er dann im Kapitel 6, 35 sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ist er selbst in seiner Person der 13. Korb, aus dem wir selber nehmen, leben und weitergeben? Darüber lohnt es sich nachzudenken. Denn das Brot, so steht es in Kapitel 6, 33 bei Johannes, denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabgekommen ist und der Welt Leben gibt. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Dann Vers 41. Ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Brot. Immer wieder positioniert sich Jesus selbst als dieser Herr. Ist er der, von dem wir leben? Bedeutet es das für die Jünger? Rechnet damit, dass es nicht immer so bleibt, wie jetzt auf eurer ersten Missionsreise erlebt habt, mit Wundern und Ereignissen? Rechnet in aller Nüchternheit damit, dass auch euch etwas begegnen wird, wie Johannes, eurem geistlichen Vater, und dass Stürme in eurem Leben hineinkommen. Und in der Nacht darauf war ja der Sturm auf dem See Genezareth, wo Jesus über das Wasser geht. Und das ist höchst erstaunlich. Ich möchte euch nur raten, nehmt und aus diesem 13. Korb und gebt weiter. Wir brauchen es selbst. Darum der Gottesdienst, darum die Betrachtung des Wortes und bei dem Abendmahl selber in der Vergegenwärtigung, ihn selbst zur Speise zu nehmen, aber von dieser Speise motiviert, gebt doch weiter und tut es in aller Liebe und Hingabe. Und was ich natürlich in meiner Heimatstadt Emstetten auch nicht ahnen konnte, ich habe, nachdem Christus mich gefunden hat, dann vielfach auch Traktate verteilt, durch die Straßen verteilt, und dann war meine Wende in meinem Leben, war im Jahr 1900, im Herbst 70, und dann 2003 war ich wieder mal in Emstetten, und dann verteilte ich auf der Straße Traktate, stand ein Mann vor mir und er sagte: Bist du nicht Robert Gönner? Ja, sage ich, da bin ich. Kennst du mich nicht wieder? Nein, sage ich, keine Ahnung. Ich bin Thomas Krühler und du hast mir damals im Jahre 1973 ein Traktat gegeben an Kolpinghaus an der Tür. Und da war ein Jazzkonzert, ja, ich sage, da habe ich verteilt, das kann mich noch erinnern. Und du hast mir ein Traktat gegeben mit der Aufschrift, wo wir es durch die Ewigkeit zu bringen. Und dann habe ich mich maßlos geärgert. Was fällt diesem Typen bloß ein, mir mit so einem Blatt in die Quere zu kommen? Und wollte es vor Ärger wegwerfen und konnte es aber nicht wegwerfen. Und dann habe ich es mit Ärger gelesen. Und dieses ließ mich dann im Gewissen nicht mehr los, bis ich mich dann bekehrte. Und dann ist inzwischen auch da eine kleine Brüdergemeinde entstanden, hatte ich im Sommer nochmal den Gottesdienst gehabt in Emstetten. Aber auch da ist, macht es einfach weiter. Lebt selber aus dem 13. Korb und gebt weiter. Ob dann von Mund-zu-Mund-Propaganda, ob es dann beim Kaffee oder am Arbeitsplatz ist oder mit Traktate verteilen, was auch immer eure Idee hergibt, tut es. Und wenn ihr auch selbst einen schwer Betroffenen besucht am Krankenbett, welche Vielfalt. Und euch der Herr motiviert, aber tut es. Und lernt zu leben aus diesem 13. Korb. In der Rubrik, in der Volkschaft des Meisters. Lernt es zu respektieren. Der Herr hat das Recht, eure gut gemeinten Pläne zu durchkreuzen. Auch wenn es überhaupt nicht passt. Zweitens, lernt zu hören. Höre Israel das Wort. Und in dem Wort selbst ist Christus gegenwärtig, denn Johannes sagt selbst, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Lernt auch gut gemeinte Pläne auf ein Minimum runterzufahren, wie hier die Jünger lernen mussten, von der Mini-Ausgabe für ein Brot und zwei Fische zu geben und zu verteilen. Und werdet nicht irre, tut es mit ganzer Liebe und Hingabe aus diesem 13. Korb. Lebt und gebt weiter. Gott segne euch.